Heute war es wieder kurios. Ich wusste gestern Abend, die Predigt, die ich für euch die Tage geschrieben habe, ist für die Tonne. Und so habe ich mir heute den Wecker so um 7:30 gestellt und dachte, mit neuem Elan und ausgeschlafen gehst du dann ran. Und dann wurde ich so heute Morgen wach, ohne dass mich der Wecker geweckt hat. Und dachte, ist doch noch dunkel, was will ich denn jetzt? Komm, mach die Augen zu, weiter. Und dann schaute ich aber mal, doch mal vorsichtshalber auf mein Handy, das mich wecken sollte. Ja, wieso geht denn das nicht? Akku leer. Oh, wie viel Uhr haben wir denn jetzt? Dann ging ich zu meinem Computer und dann stellte ich fest, es war gerade 7:20. Dachte ich, danke, lieber Gott. Hast mich geweckt. Und dann konnte ich ran und wenn sowas passiert, weiß ich immer, da passiert heute was. Gott hat mir eine Predigt aufs Herz gelegt, die vielleicht für euch bestimmt sein soll. Und so starte ich mal. Wer hat am Mittwoch zufälligerweise, so wie ich, der ich von der Jugendveranstaltung spät nach Hause komme, um nochmal den letzten Rest mitzugehen, zum Eindösen, habe ich den Fernseher eingeschaltet und habe Markus Lanz die Talkshow geschaut. Also jetzt am Mittwochabend und da kam ein 14-jähriges Mädchen vor. Jemand zufällig gesehen, dann brauche ich nämlich nicht zu erzählen, was passiert ist. Magst du die Geschichte erzählen? Okay. Dieses Mädchen erzählte ihre Geschichte. Sie war 14 Jahre alt und schwanger. Eine große Tragödie für so ein junges Ding. Aber nicht nur das, sondern sie ging zur Untersuchung. Und dann stellte man beim Ultraschall fest, dass bei dem Baby etwas nicht stimmte. Und man sah auf diesem Bild, dass die Eingeweide des Kindes aus dem Bauch gequollen sind. Und so nun rausragten, man sah das ganz deutlich. Das war im 4. Monat. Und dann sagte der Arzt, so Diagnose festgestellt, was machen wir? Abtreiben. Und das 14-jährige Mädchen erstarrt, das war jetzt gar nicht in ihrem Kopf, aber jetzt ist sie konfrontiert und der Arzt schob noch nach, ja, das Kind hat ein Problem und du bist 14 Jahre alt, reicht aus, dass wir im 4. Monat abtreiben. Und das junge Ding hier, der Teenager, sagte, nee, machen wir nicht, das kommt überhaupt nicht in Frage. Und sie trug das Kind aus und dann sah man ein Foto, wo das Baby im Brutkasten war. Es war etwas früher zur Welt gekommen. Und dann sah man, wie man das verpackt hat, die Eingeweide, die draußen waren, dass sie steril waren und so weiter. Und dann erzählte sie von vielen Operationen, die folgten. Und dann sah man ein Bild von einem quicklebendigen, 5-jährigen Jungen, blond, und hüpfte darum und freute sich seines Lebens. Und der Applaus war ihr sicher und die Leute klatschten, dass sie das durchgestanden hat und gemacht hat, dass sie das Kind nicht abgetrieben hat, wie viele es wahrscheinlich gemacht haben. Und dann stellte der Markus Lanz folgende Frage. Wie hast du es geschafft, dass du Ja zu diesem Kind gesagt hast, obwohl der Arzt sagte, komm, wir machen es weg. Was war das? Und dann sagte sie so ganz selbstbewusst, die Liebe meiner Mutter, die Liebe meiner Familie hat mir geholfen, dass ich das Kind zur Welt getragen habe. Sie haben mir Kraft gegeben, weil sie mir beigestanden haben. Und das fand ich so schön. Jemand gibt ein positives Zeugnis über ihre Familie, und sagt, sie waren in der härtesten Stunde meines Lebens da und haben mir geholfen. Wir, die wir Christen sind, sind herausgefordert von Gott. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ja, bitte mitmachen, nicht einschlafen. Wir sind nicht bei Markus Lanz am Fernseher. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Ich meine, das wäre jetzt nur mein Thema, ich mag mich ja gar nicht, also habe ich gar keine Liebe für den anderen. Komme ich gleich nochmal zu. Vielleicht reiße ich das nochmal an. Das ist nochmal ein Thema für sich. Ich habe das heute ganz praktisch eigentlich. Wie kann das aussehen, dass ich meinen Mitmenschen liebe? Und welche Auswirkung hat das, wenn ich den liebe? Dementsprechend drei Punkte zu meiner Predigt. Was die Liebe tut, was die Liebe nicht tut und was alles die Liebe tut. Habt ihr euch gemerkt? Gut. Dazu schlage ich mal, oder habe ich schon, 1. Korinther 13 aufgeschlagen. Ach, Leute, das ist ein ganz altbekannter Text, den wir fast auswendig vielleicht können. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbitten, sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Das habe ich jetzt natürlich schnell gelesen. Was heißt das nun? Ganz konkret. Ich muss ja erstmal euch mal sagen, ich hätte niemals in meinem Leben gedacht, dass ich über die Liebe predige, als Predigtthema. Irgendwie bin ich da auf Konfrontation. Überall hört man die Liebe Gottes, die liebt dich, deckt alles zu, er geht zu Gott und er macht alles neu, er liebt dich. Irgendwie ist mir zu viel Liebe, weil manchmal muss man auch knallhart sein, so geht das nicht. Mal jemanden vorm Kopf stoßen. In meiner Jugendarbeit muss ich manchen Jugendlichen mal auch in den Hintern treten, weil sie es brauchen, es ist heilsam. Wenn wir jetzt nur einmal das wohlwollende Liebe im Blick haben, aber nicht die Liebe, die auch ermahnt und zurechtweist, wisst ihr, manchmal ist mir das zu einlastig. Ja? Versteht ihr, was ich meine? Ja? Okay. Aber ihr seht, ich mache es, weil ich mir einfach mal da mehr Gedanken gemacht haben wollte. Und dieser Text in Korinther 13 ist ja auch nicht ein Text, der uns einfach mal in der Bibel geschrieben worden ist, so jetzt gibt uns der liebe Gott mal eine Gebrauchsanweisung, ja, wie wir das nun jetzt zu machen haben. Sondern wenn wir genau schauen, in Korintherbrief wurde dieser Text geschrieben. Und die Korinther, das waren ja solche Yuppies, also das war ein Haufen. Ich glaube, ihr hättet alle eure Mitgliedschaft in dieser Gemeinde gekündigt. Denn diese Gemeinde war ungeduldig, unzufrieden, ständig war Streiter. Sie waren selbstsüchtig, unanständig. Sie verfolgten immer nur ihre eigenen Interessen. Sie waren gierig und teilten nicht. Aber das waren einfach Verrückte. Das würde man eher vermuten, das sind einfach Leute von der Straße. Also denen musste man so mal eine Gebrauchsanweisung in den Brief schreiben. Das hat Paulus gemacht und ihn hingeschickt. Denn sie waren eine Schande für die Christenheit. Sie waren eine Schande. Schaut euch mal im Gegensatz die Thessaloniker an, was Paulus über die schreibt. Ihr seid ein Vorbild in ganz Mazedonien. Wir kommen in Korinther, ihr seid eine Schande. Dieser krasse Gegensatz. Ich möchte im Einzelnen mal so den Text uns kurz anschauen. Mit uns anschauen. Liebe ist geduldig, Liebe ist freundlich. Geduld oder Langmut steht in dieser Übersetzung, welche man auch hat, meint einen langen Atem haben. Einen langen Atem haben, obwohl man ständig vielleicht auch provoziert wird. Ruhig bleiben. Fällt mir schwer. Die Liebe ist freundlich. Die Liebe ist freundlich. Kann alles ertragen, ohne bitter zu werden. Oh, mit wie vielen Menschen habe ich schon zu tun gehabt, die bitter sind? Meiner eigenen Familie. Geduldig zu haben und freundlich zu sein. Jetzt gebe ich euch mal die Rahmenbedingungen. Ihr sagt mal, ob ihr geduldig sein könnt. Es ist Mittwoch, Nachmittag, 16 Uhr in meiner Kirchengemeinde im Jugendkeller. 35 Konfirmanden habt ihr vor euch, die rumspringen und krölen, die pubertieren und dementsprechend alles mitbringen, was so eine Horde mitbringt. Zusätzlich habe ich etwa 12, 14, 15-jährige Konfirmandenmitarbeiter, die etwas ruhiger sind. Also heißt das ungefähr, was habe ich jetzt, etwa 50, ja, habe ich richtig gesehen, 50 junge Leute, Und die Größe von meinem Jugendkeller, sage ich jetzt mal, ist, ich sage jetzt mal die Hälfte von dem Raum. 1,5 Stunden hast du jetzt mit denen zu tun. Wie viel Geduld braucht das? Wie freundlich muss man dann da sein? Ich denke an einen besondere Herausforderung. Ein junger Kerl, vor wenigen Jahren saß der bei mir im Konfirmandenunterricht. ADS, hochgradig ADS, bis zum Anschlag. Und wippelig, plärrte immer dazwischen. Sobald irgend ich oder was ich gesagt hat, stand, setzte sich wieder hin, nervte bis zum Anschlag, provozierte seine Leute, gab den anderen mal so eine mit. Bei uns ist Konfirmandenarbeit nicht 1 Jahr. 1,5 Jahre. 1,5 Jahre Geduld mit ihm haben oder rausschmeißen, war die Frage. Ich habe ihn eingeladen zu meinem Jugendtreffen. Ich habe ihn eingeladen zu den Freizeiten. Und ich war eigentlich immer ruhig. Nebenbei gesagt, fällt mir leichter bei anderen als bei meinen eigenen Kindern. Klammer zu. Ihr wisst, was ich meine. Ich habe ihn ermutigt und ermahnt, also ich habe ihn natürlich auch rangenommen, ja, ist ja klar, und das Evangelium gepredigt und ihm von der Liebe Gottes erzählt, durch Jesus Christus. Und auf einer Freizeit hat er sein Leben Jesus gegeben, ja, im Gebet, einfach ihm anvertraut, weil er wusste, das, was ich jetzt tue, was ich bin, das will ich gar nicht mehr haben, ich will ein neues Leben haben, und er wusste, dass er dazu auch seine Schuld loswerden musste. Und das Schöne ist, dann sagt er, weißt du, warum ich das jetzt getan habe, dass ich bei euch bin und dass ich mein Leben Jesus gegeben habe? Und dann sagte ich, ja, warum denn? Ihr wart die Ersten, wenn ich zu euch kam in den Jugendkeller, habt ihr mein ganzes Toben und so weiter einfach ignoriert. Ja, und? Ihr habt mich so genommen, wie ich bin. Ihr habt nicht ständig auf mich rumgehackt, wie ich das in der Schule kenne. Ständig werde ich ermahnt. In der Schule habe ich geschlagen und ich drohte immer von der Schule zu fliegen. Ihr habt mich einfach so angenommen, wie ich bin. Heute ist dieser Junge 20 Jahre alt und einer meiner treuesten Jugendmitarbeiter. Ja? Und du siehst kein ADS mehr bei ihm. Gut, wir wissen, ADS, 80% sowieso Fehldiagnose, meistens familiär bedingt. Und scheint mir auch bei ihm so zu sein. Liebe verändert Menschen. Liebe verändert Menschen. Es ist schön zu sehen, wenn das passiert, dass Liebe jemanden verändert. Was wir dazu brauchen, ist zum Beispiel, was auch nochmal in 1. Korinther 13 steht. Ich will nur mal kurz erwähnen, was jetzt ich mir anschauen möchte mit euch. Sie kennt keinen Neid, sie spielt sich nicht auf. Sie ist nicht eingebildet, sie verhält sich nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie verliert nicht die Beherrschung, sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich umso mehr. Neid und Eifersucht. Die Wurzel von Streitigkeiten und Spaltungen. Ich weiß noch ganz gut, ich war in meiner Theologiestudium in Bremen gewesen, in einer Baptistengemeinde. Da haben wir eine evangelistische Woche mit Kindern und Erwachsenen durchgeführt. Und als wir dort waren, fiel uns auf, wo sind denn die jungen Menschen? Nur alte Hasen. Und dann sagte man mir oder uns, ja, wir hatten vor einiger Zeit so einen Streit über welche Lieder wir singen. Die einen wollten halt die altbackenen Kirchenlieder haben und die anderen wollten die modernen Zack-Zack-Lieder, ja, und Hände hoch und so weiter. Und man streitete sich darüber, man stritt sich darüber. Naja, und dann gab es die Spaltung. Man wurde sich nicht einig. Wie kann das sein in einer Gemeinde? Streit und Spaltungen. Bei den Korinther auch nichts anderes. Wenn wir in Kapitel 3, Vers 3 schauen, auch jetzt könnt ihr es noch nicht, weil ihr noch fleischlich seid. Denn wenn Eifersucht und Zank unter euch sind, seid ihr da nicht fleischlich und lebt nach Menschenweise? Ihr seid nicht besser als die anderen, die vor eurer Tür sind. Jemanden den Erfolg zu gönnen, ihn zu loben, das zu schätzen, das fällt schon manchen schwer. Ich glaube auch, dass Frauen damit leichter sich tun als Männer. Ja, Männer haben so mehr Konkurrenzdenken. Oh, okay, hast du es geschafft, shake hand und tschüss. Wie gestern, ja. Deutschland, Polen, traurig, musste der Löw ihn gratulieren, anstatt was man gewohnt ist, dass der polnische Trainer einem uns gratuliert und zu dem Sieg. In dem Text heißt es noch, sucht nicht nach eurem Vorteil. Wir haben bei uns, in unserer Familie, haben wir uns vorgenommen, dass wir Pflegekinder immer wieder aufnehmen. So Bereitschaftspflege. Und wir haben also in der Zeit immer mal wieder ein Pflegekind gehabt. Und vor allem eins ist mir noch ganz gut in Erinnerung. Das hatte einen platten Kopf. Und dann stellt sich heraus, warum hat das denn so einen platten Kopf? Habt ihr noch nie gesehen, ich auch nicht, aber bis zu dem Zeitpunkt. Und dann wurde mir gesagt, die Mutter, junge Mutter, 18, 19 Jahre alt, hat das Kind immer nur liegen gelassen im Bett. Hat es nicht rausgeholt, betüttelt. Das Kind hat auch nie geschrien, weil kommt ja sowieso keiner. Ich weiß noch ganz gut, als es dann so langsam mal so stehen konnte und man hangelte sich am Schrank hoch, wie das dann so ist, Schublade auf, ja, Händchen natürlich rein, ja, und ich habe das gerade gesehen, oh, jetzt geht die Sirene an, dachte ich. Und es hat nicht geschrien, aber es hing noch mit ihren kleinen Händchen da drinnen. Ich denke, warum schreit das denn nicht? Bin ich natürlich direkt hin, habe es rausgeholt, auf den Arm genommen und guckte mich nur schmerzverzerrt an. Ah, war mir klar. Wenn ich rufe, kommt ja sowieso keiner. Warum soll ich dann schreien? Ich war mich am Rasieren morgens, hatte Oberkörper frei, nur kurze Hose an, kommt die Kleine so an die Badezimmertür und schrie voll in Ekstase los. Voller Panik. Ich dachte, was ist denn jetzt? Ich habe ja gar nichts gemacht. Und dann habe ich das der vorigen Pflegeeltern mal gesagt, die es für ein halbes Jahr hatten. Und da sagte sie, ja, genau das gleiche bei mir. Ich war oberkörperfrei am Rasieren. Und dann fing es bei mir auch panisch an zu schreien. Ja, da war uns beiden klar. Jemand, der oberkörperfrei hat, hat ja irgendwie Gewalt angetan. Und das hat die Panik gehabt, dass das wieder passiert. Sucht nicht den eigenen Vorteil. Das ist hier sehr krass bei dem Kind, was es bewirkt. Die Mutter wollte einfach nur die Ruhe haben. Anderes Pflegekind, was wir hatten, wurde nur vom Fernseher gesetzt. Ja, das war so auf Fernseher fokussiert und wir hatten es entwöhnt. Das war eine Schreierei. Das kann ich euch sagen. Den eigenen Vorteil nicht suchen. Gar nicht so leicht in unserer Welt, wo wir eigentlich auf den Vorteil bedacht sind. Alles erträgt sie. In jeder Lage glaubt sie. Immer hofft sie. Allem hält sie stand. Die Liebe vergeht niemals. Heißt es hier, Verse 4 bis 8. Sie erträgt alles. Ich musste bei dem Wort ertragen. Wieder ist auch hier natürlich das Wort Geduld gefragt. Ja? Geduldig zu sein. Auszuhalten. Mein Jugendleiter, aus vielen Jahren, manch einer kennt ihn, Dieter Roth, erzählte mal eine Story, die fiel mir direkt ein, als ich das hier gelesen hatte, also diesen Bibeltext. Der sagte, wir waren am Fußballspielen mit ganz vielen Jugendlichen, also die meisten von meiner Gruppe, und da waren ein paar andere dabei. Ja, die wurden mitgebracht zum Fußballspielen. Und einer von denen, die ich nicht kannte, die krätschten immer mir in die Knochen rein. Der faulte mich ständig. Sobald ich nur den Ball gesehen habe, war er schon da und hat mich umgehauen. Oh, ich hätte ihn, ne? Also bei mir hätte er das nicht machen dürfen, aber ich... Ja, gut. Aber der Dieter Roth, der hat mehr Geduld als ich. Und der stand schmerzverzerrt auf und machte weiter. Er hat den nicht ausgeschimpft, den der dauernd ihn über das ganze Spielzeit faulte, sondern er hat das ertragen, ja. So muss man sagen. Und dann war das Spiel irgendwann zu Ende. Er schaute seine blauen Flecken an. Und dann kam der Junge zu ihm und sagte, ich habe dich die ganze Zeit gefault, ne? Weißt du, warum ich das gemacht habe? Du bist doch einer von den Christen, du bist doch der Jugendleiter von den Christen. Und ich wollte nur mal checken, ob du das ernst meinst. An dem, dass ich die dauernd umgetreten habe. Aber da ich gesehen habe, dass du anders bist, will ich wissen, warum du anders bist. Und dann konnte er ihm erzählen, warum er anders ist. Ertragen. Wenn wir das jetzt so hören, warum sollen wir eigentlich lieben? Man hatte den Eindruck, immer haben die anderen einen Vorteil. Kann es sein, dass ich immer den Kürzeren ziehe? Ich boxe mich nicht durch, aber der andere tut's. Und dann kriegt er die Stelle oder das Ansehen. Wisst ihr warum? Wir haben es in ein paar Verse weiter, als die ich jetzt eben gelesen habe, in Vers 13 steht, warum wir lieben sollen, unsere Welt, unsere Mitmenschen lieben sollen. Was für immer bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei. Aber am größten von ihnen ist die Liebe. Die größte Macht unter dem Himmel ist die Liebe zu den Menschen. Die größte Macht. Sie versetzt Menschen ins Staunen. Sie bewirkt Heilung, ein Umdenken. Wenn Menschen merken, dass sie ernst genommen werden, dann hören sie uns zu und dann setzt etwas in Gang. Love is all you need, sangen schon die Beatles. Und das stimmt. Liebe macht stark. Sie hält jung. Ich habe mal im Internet ein bisschen geschaut zu einer wissenschaftlichen Studie. Und da wird gesagt, Menschen, die sich von klein auf geliebt werden, Menschen, die sich von klein auf geborgen fühlen, haben die besten Startchancen für ein glückliches Leben. Diese Menschen haben auch weniger mit Depressionen und, zu tun und sind auch nicht so suchtgefährdet wie andere Menschen. Die Liebe zu Menschen, gerade zu Kindern, geben ihr ein großes Urvertrauen in die Bezugsperson. Das stärkt ihr Selbstbewusstsein. Und mit diesem Selbstbewusstsein betreten sie die Erwachsenenwelt. Und wenn wir Liebe diesen Menschen geben, die diese Liebe nie bekommen haben, dann stärken wir ihr Selbstvertrauen. Wir geben ihnen Wertschätzung. Ich habe das so oft schon in meiner Jugendarbeit erlebt, wenn junge Menschen, die oft nicht geliebt worden sind, wenn sie das von uns bekommen, dann blühen sie förmlich auf, wie ein Hefekuchen, der beim Backen, und dann passiert etwas Gewaltiges. Und man gibt ihnen noch Vertrauen und sie dürfen sich ausprobieren und dann sagen sie mir nicht selten, Werner, eigentlich kann ich gar nicht erwarten, dass du die Tür aufmachst, denn ihr seid meine Familie. Ihr seid meine Familie. Man ist mal hingegangen und hat Waisenkinder genommen. Und das ist jetzt eine Studie aus 1939, die in den USA gemacht worden ist. Man hat Waisenkinder genommen, Mädchen und ein geistig behindertes Heim gegeben, wo auch nur Mädchen untergebracht waren. Und diese Waisenkinder, diese jungen Mädchen, waren super Ersatzmütter für diese geistig behinderten Kinder. Und die Folge war, oder anders gesagt, nur dass ihr es einordnen könnt, die einen Waisenkinder bekamen diese Ersatzmütter und die anderen behinderten Kinder bekamen nicht diese Waisenkinder und diese Zuwendung, die sie durch diese jungen Mädchen bekamen. Also, eine, die Ersatzmütter bekam und andere nicht. Die Folge war, dass die Mädchen 28 Prozentpunkte ihrer Intelligenz zugenommen haben und die anderen blieben auf der Strecke. Nach 30 Jahren sind diese Kinder fast alle gestorben, die keine Liebe bekamen, keine Ersatzmutter hatten und die anderen waren noch alle da, hatten einen Schulabschluss gemacht und standen im Berufsleben. Interessant, oder? Was Liebe bewirkt, was sie auslöst. Liebe, muss man sagen, ist ein Wundermittel. Sie gibt Hoffnung. Sie bestärkt einen. Sie stellt jemanden auf die Füße und schubst ihn an und begleitet jemanden dabei. Ich erinnere mich noch ganz gut an eine Jugendfreizeit, die ich in Spanien mal durchgeführt habe. Da hatte ich einen Mitarbeiter dabei, einen Vater von drei Kindern und drei waren auch dabei. Und, aber er tobte nicht nur mit denen rum, sondern auch mit den anderen natürlich. Und dann sagte ein Jugendlicher zu ihm, so zum Ende der Freizeit, boah, weißt du, was ich mir von Herzen wünschen würde? Ja, was? Dass du mein Papa wärst. Du nimmst dir Zeit für mich. Du machst hier Blödsinn mit mir, du hörst mir zu und du nimmst mich ernst. Ich sehe das bei deinen Kindern und ich wär so gern eins deiner Kinder, weil mir das alles verwehrt ist. Aber du gibst das. Es ist eigentlich nichts anderes als ein Schrei nach Liebe. Und viele junge Menschen ist das verwehrt. Jemand, ich weiß nicht, wie weit ihr den kennt, ein bekannter Bibellehrer aus Amerika, Roger Pugh heißt der, der hat mal folgende Beobachtung gemacht. Er saß mit einer jungen Frau zusammen und sie sagte ihm, dass sie ihr Leben ein Ende setzen wollte. Und dann sagt er, kann das sein, weil er so den Eindruck hatte, kann das sein, dass du nie von deinem Vater gehört hast, dass er dich liebt? Oh ja, das stimmt. Habe ich nie gehört. Diese eine Beobachtung war jetzt hier nur eine. Und dann hat er noch öfter solche Beobachtungen gemacht, dass wir in Deutschland uns schwer tun, unsere Kinder zu lieben. Und dann sagt er mal, seine Erkenntnis, seine Entdeckung brachte er mal zur Sprache auf einer Pastorenkonferenz. Dass er gemerkt hat, dass bei uns die Kinder viele an Liebesmangel leiden, an Mangel an Liebe leiden. Und dann regte das eine ganz große Diskussion an und dann outeten sich viele Pastoren, genauso ist das bei mir. Ich habe in meinem Leben noch nie geweint. Ich bin so kalt den Menschen gegenüber, weil ich so groß geworden bin. Und ich weiß nicht, was ich tun soll. Gerade vor 2 Wochen, ein junges Mädchen, 20 Jahre alt, heulte Rotz und Wasser. Und dann, als man sie fragte, was ist denn los, dann hat sie auch gesagt, mein Vater, der jetzt getrennt lebt von meiner Mutter, schreibt mir immer nur über seine finanziellen Probleme. Nie ein Wort, dass er mich lieb hat. Die ganze Zeit habe ich das nie gehört. Diese WhatsApp-Nachrichten, die ich von ihm bekomme, die hasse ich. Und zum Geburtstag habe ich nur 10 Euro von ihm bekommen. Ich bin 20 geworden. Ein Drama bei uns in Deutschland scheint es so zu sein. Ich höre das ja, wie gesagt, in der Jugendarbeit auch immer wieder. Und wisst ihr, wie wichtig das ist, dass wir lieben? Merkt ihr das jetzt? Wie wichtig das ist? Dieser Arbeitskollege, den du vielleicht hast, oder den Schulkameraden, den du hast, und der so komisch ist, so drauf ist, kann das sein vielleicht, dass der diese Liebe nie bekommen hat und jetzt so drauf ist? Wisst ihr, was noch das Interessante in dem Zusammenhang ist? Wie können wir Gott lieben, wenn wir selber nie Liebe erfahren haben? Ich habe eingangs gelesen, liebt euren Nächsten wie euch selbst. Wie soll ich das denn tun, wenn ich selbst nicht Liebe erfahren habe? Es ist gut, dass wir natürlich bei Jesus heil werden können. Da bin ich absolut überzeugt. Viele, viele Menschen sind heil geworden. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich, der von meinem Vater auch diese Botschaft nie gehört habe, nie gefühlt habe, nie Zärtlichkeiten bekommen habe, aber immer wusste, dass mein Papa mich lieb hat, bin auch heil dran geworden. Denn das Schöne ist, in dem Wort Gottes zu lesen, wie die Beziehung Gott und sein Sohn Jesus Christus sind. 4-mal sagt er im Neuen Testament, ich liebe dich, ich habe meine Freude an dir, ich bin vernarrt in dich. So könnte man das auch im Deutschen übersetzen. Denke ich, wow, cool. Und Jesus hat diese Liebe an uns Menschen weitergegeben. Ich möchte uns herausfordern, zu überlegen, erstens, fällt es dir schwer zu lieben? Bist du mehr auf dich bedacht als auf den anderen? Das kann in der Familie sein, da mal drüber nachzudenken. Oder dort, wo du dich aufhältst, wo die meiste Zeit verbringst, am Arbeitsplatz, in der Schule oder sonst wo. Warum fällt es dir so schwer zu lieben? Und ein drittes noch. Könnte es sein, dass du an deinem Herzen heil werden musst, um lieben zu können? Oft hängt da sehr viel dran. Ich fühle mich minderwertig, habe kein Selbstbewusstsein, wie ich eben schon gesagt habe. Ich ziehe mich zurück, ich traue mich nicht, traue mir nicht zu. Und wir reden jetzt nicht von pubertierenden Kindern, die meinen, dick zu sein, gehen nicht mit mir schwimmen, wie jetzt am Freitag. Ja, erwachsene Menschen. Da wäre es gut, mit jemandem mal drüber zu reden, wenn es da dir schwerfällt. Und für sich mal beten zu lassen. Wisst ihr noch, das will ich auch noch sagen, neben dem ist es ganz wichtig, dass wir uns Wertschätzung geben, dass wir uns wahrnehmen, dass wir den anderen im Auge haben. In einer vergangenen Predigt von mir, war es noch ganz gut, hier an eurem Ort, habe ich euch gesagt, wenn die jungen Menschen das hier nicht bekommen, was machen sie? Habt ihr euch schon das noch gemerkt? Dann gehen sie woanders hin, sich das holen. Und genauso brauchen wir Erwachsenen das auch. Ich möchte mit uns beten. Vater im Himmel, danke, dass du ein Vorbild bist. Du liebst uns Menschen so sehr. Die größte Liebe, die man nur beweisen konnte, ist in dem, dass man seinen Sohn hingibt, wie du das getan hast. Und Jesus Christus ist für uns gestorben. Und wie sehr hast du ihn geliebt und hast darüber geweint, als er von den Menschen umgebracht worden ist. Aber diese Liebe zeigt nur auch uns, dass du uns Menschen so liebst, weil das notwendig war. Weil wir heil werden können durch Jesus Christus. Wir können frei werden von aller Lieblosigkeit, von unserer Schuld. Du bist auch für unsere ganzen Krankheiten gestorben. Für all das, was unser Herzen so schwer macht. Wir können all das bei dir abgeben. Und wenn heute vielleicht der eine oder andere sich herausgefordert fühlt, zu dir zu kommen, dann schenke, dass er diesen Mut hat. Diese Lieblosigkeit, diese Kaltherzigkeit vielleicht, die er an den Tag legt, dass er die ablegt. Dass er ganz neu wird. Das können wir bei dir werden. Neu. So danken wir dir für diese Aufforderung, für dieses Angebot. Im Namen Jesu Christi. Amen.